Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und mein Gast heute ist schon zum zweiten Mal auf diesem Kanal dabei. Ich spreche mit Daniel Unger über die Triathlon-Weltmeisterschaften 2007 und 2020. 2007 hat er sie nämlich gewonnen. Hier in Hamburg ist er der erste und bis heute einzige deutsche Triathlon-Weltmeister auf der Kurzdistanz geworden. Ja, und wir hoffen so ein bisschen, dass sich Geschichte wiederholt, denn am Wochenende findet zum zweiten Mal die Triathlon-WM in Hamburg statt, unter ganz anderen Vorzeichen als damals, aber wieder mit Daniel Unger. Er ist nämlich als Betreuer mit am Streckenrand und am Sonntag fürs Fernsehen live mit dabei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei unserer gemeinsamen Vorschau auf die Triathlon-WM 2020 in Hamburg. Daniel Unger, wir sitzen hier am Morgen des 3. September 2020 in der Hamburger Innenstadt. Heute ist der Morgen, wenn wir zurückblicken, 13 Jahre zurück, der Morgen danach. Der Morgen nach deinem größten Erfolg als Triathlet. Du bist am 2. September 2007 Weltmeister geworden. Guten Kilometer Luftlinie von hier. Weißt du noch, wie sich der Morgen danach damals angefühlt hat?
Ja, also es war so, dass ich früh aufgestanden bin, weil ich hatte auch einen Pressetermin. Und zwar damals mit der Bild-Zeitung. Die wollten einen Frühstückstalk machen und ich bin damals, ich denke, morgens um 3 ins Bett und dann um 6 aber auch schon wieder aufgestanden und hatte um 7 irgendwo in der Stadt in einem Hotel ein Frühstück mit einem Reporter der Bild-Zeitung und haben da dann einfach nochmal das Rennen und den Tag so ein bisschen besprochen und da kam dann auch eine große Story raus dabei.
Ja, ich habe mir gestern die Bilder nochmal angeguckt, mir die Dateien angeschaut. 2. September 2007, 17.50 Uhr. Zum ersten Mal in der Triathlon-Geschichte läuft ein Deutscher als erster über die Ziellinie einer ITU-WM auf der Kurzdistanz. Hast du damit gerechnet gehabt damals?
Nein, überhaupt nicht. Ich meine, die WM war ja damals für uns das absolute Highlight. Es war schon so, dass wir über Monate auf diesen Tag hingearbeitet haben und wir wussten auch, dass hier in Hamburg natürlich ein Feuerwerk abbrennen wird, was das Publikum betrifft, was die Strecke an sich.
Es war ja auch die deutsche WM-Premiere überhaupt. Es gab noch keine WM in Deutschland zuvor.
Genau, also es war in dem Fall für uns natürlich ein Riesenthema und zumal es eben auch die Quali für Olympia, also Peking 2008 bedeutet hat oder bedeuten konnte und deswegen war uns das schon bewusst, dass es hier was Großes geben wird, aber dass es dann natürlich mit einem deutschen Sieg am Ende gekrönt wird und ich als Weltmeister nach Hause fahre, das hätte ich wirklich nicht zu träumen gewagt.
Erzähl mal das Rennen, das war ja offen, das war hochspannend, bis auf die Poststraße,
ja.
Die berühmte Poststraße, oft gehört bei 20 Jahren Triathlon in Hamburg hier und du bist mit Javier Gomez auf die Zielgerade gegangen.
Ja, genau. Also es war, wenn wir chronologisch anfangen, so, dass ich links außen gestartet bin. Damals war ein Weißrusse, nämlich Wladimir Polikarpenko, bekannt für sein schwimmerisches Können. Und meine Taktik war einfach, ich gehe raus aus dieser großen Anzahl von Athleten. Es war über 90 Starter am Jungfernsteg und die erste Boje kam nach 220 Metern. Und da war mir schon klar, du musst da irgendwie um die erste Boje rum und einigermaßen vorne sein. Und mein Plan war einfach hinter Polikarpenko um die Boje rumzugehen. Das ging auf. Ich war Vierter, Fünfter an der Boje und habe dann irgendwann mich einfach in das Pack zurückfallen lassen. Es war so, dass ich beim Schwimmen dann gut durchgekommen bin, hatte ein paar Sekunden Rückstand. Vorne waren 4 weg. Da war schon Gomez dabei, Fred Belobre, also die üblichen Verdächtigen. Und wir waren dann so nach 5-6 Kilometer auf dem Rad vorne dran. Große Gruppe, wurde immer mehr. Und wir sind dann mit über 60 Mann in die zweite Wechselzone reingeschossen, muss man ja schon fast sagen, die Poststraße entlang, hatte einen guten Wechsel und bin relativ weit vorne rausgelaufen. Jan Frodeno als allererster, das weiß ich noch, der hat einen Wahnsinnswechsel hingelegt und Javi Gomez hatte Probleme beim Wechsel und ich glaube, Ende des Tages war das vielleicht auch der entscheidende Fehler, was den Rennverlauf insgesamt für ihn bedeutet hat. Der musste dann, oder er ist sehr schnell angelaufen, der erste Kilometer, war dann auch dran. Aber ich glaube, da hat er vielleicht schon so ein bisschen überdreht. Und dann ging es wirklich über die gesamte Distanz darum, einfach vorne mitzulaufen. Am Anfang habe ich geguckt, wo sind die anderen Deutschen? Andreas Rehlert war noch dabei, Mike Petzold. Und insofern ging es für mich natürlich auch in erster Linie um die Quali. Also Top 10 und zweiter Deutscher, das war mein Ziel für den Tag. Und in der dritten Runde habe ich gesehen, okay, wir sind nur noch zwei Deutsche und die Gruppe ist auch nicht auch viel größer als 10 Mann.
Jan Frodeno und du.
Ja, genau. Es war dann Frodo und ich. Und ich hatte gute Beine. Mein Vater, der mit meiner ganzen Familie in der Wechselzone gesessen hat, hat gesagt, du bist immer als Erster über den blauen Teppich an den Zuschauern vorbei. Das war mir damals gar nicht bewusst, aber es war wohl schon so ein Zeichen, dass ich mich gut gefühlt habe. Und in der dritten Runde, runter vom Gänsemarkt Richtung Poststraße, habe ich es einfach laufen lassen und keiner konnte mitgehen. Und das war für mich natürlich erstmal so ein bisschen überraschend. Da bin ich erschrocken. Hey, was passiert denn jetzt? Auf einmal liegst du da in Führung. Und habe gedacht, okay, langsamer machen wäre jetzt auch doof. Bin bis Kilometer 9 dann auch mein Tempo gelaufen und habe dann leichte Krampfansätze bekommen. Gomez kam zurück, hat mich überholt, hat 30 Meter zwischen sich und mich legen können und hat sich am
und
letzten...
Und wir alle dachten, das war's.
Das war's.
Die Entscheidung ist gefallen.
Genau, genau. Und für mich war das in dem Moment aber auch okay. Ja, Platz 2, Olympiaticket, hätte mich härter treffen können an dem Tag. Aber Gomez hat sich am letzten Wendepunkt umgeschaut. Und das war für mich die Initialzündung. Es war aus meiner Sicht sein Fehler. Und ich habe dann wieder vom Gänsemarkt runter Richtung Poststraße einfach den Schritt langgezogen, hohe Frequenz laufen können. Und unser Sportdirektor damals, Rolf Ebeling, ist ja auf die Strecke, hat mich da nochmal angefeuert, 200 Meter vor dem Ziel. Und für mich war dann klar, Augen zu und durch und bin dann mit relativ hohem Tempoüberschuss an Gomez vorbei und habe im Schatten gesehen, er läuft nicht mit. Und dann war es einfach nur noch die letzten 100 Meter Augen zu und durch.
Augen zu und durch und hast dann auf einmal ganz viele Augen gesehen, die alle Pipi in den Augen hatten. Ja, also ich gehöre dazu.
Ja, es
stand in der Ziellinie mit der Kamera.
Es war hochemotional und auch heute noch, wenn ich die Bilder sehe und ja, überlege, was alles passiert ist an dem Tag. Ich glaube, wenn man ein Drehbuch schreiben müsste, man wird es ziemlich genau so verfassen und ich bin da super dankbar, dass ich das als Sportler erleben durfte und habe natürlich seitdem auch A, mit Hamburg der Start und B, diesem Rennen hier wirklich eine ganz besondere Verbindung.
Ja, du sagst, du kommst immer gerne zurück in die Stadt. Jetzt haben wir wieder Weltmeisterschaften, zum zweiten Mal in Deutschland, zum zweiten Mal in Hamburg unter ganz anderen Vorzeichen. Damals war, glaube ich, eine 250.000 Menschen an der Strecke. Das werden am Samstag ein paar Funktionäre sein und das war's. Die Öffentlichkeit wird mit Sichtschutzzäunen außen vor gehalten durch Corona. Aber es ist wieder WM in Hamburg.
Es ist wieder WM in Hamburg und ich glaube, wir sind erstmal alle froh und dankbar, dass dieses Rennen so stattfindet, auch unter diesen natürlich äußerst komischen Bedingungen, muss man ganz klar sagen, wie die Geisterspiele im Fußball. Ja, das ist ja auch etwas, an dieses Bild muss man sich jetzt auch erstmal gewöhnen und wir als Triathlon dürfen einfach jetzt auch mal wieder die große Bühne betreten und ich glaube, das ist das Entscheidende. Dass es noch eine WM dazu on top gibt, das konnte man natürlich nicht ahnen, ist ja auch super kurzfristig jetzt bekannt gegeben worden. Und insofern können wir uns hier in Deutschland freuen, wieder ein Triathlon-Fest, das zumindest ja auch über die Medien wirklich ein großes Publikum finden wird. ARD und ZDF übertragen live. Es geht eben aber eben über Triathlon.org auch in die ganze Welt. Und insofern ist es eine schöne Plattform, aber nicht vergleichbar mit 2007.
Nee, ganz bestimmt nicht. 2007, du hast eben die Namen aufgezählt, da waren Typen dabei wie Daniel Unger, Jan Frodeno, Andreas Rehlert, Mike Petzold. Es gab nach dir noch zwei Deutsche, die auf dem Podium gestanden haben, als es dann schon die World Triathlon Series war. Das war einmal Steffen Justus, der Vize-Weltmeister geworden ist und im Jahr zuvor, das waren Jahre 2009 und 10, glaube ich, war es Mike Petzold, der Dritter geworden ist. Das waren Typen und danach ging es so ein bisschen den Bach runter mit dem Triathlon aus deutscher Sicht. Natürlich war Peking 2008 mit Frodos Olympiasieg nochmal ein richtig, richtig großes Ereignis. Wahrscheinlich der größte Tag des Triathlons, an den man sich so erinnern kann, auch als Nicht-Triathlet. 2012 war noch okay und dann gab es das große Desaster 2016 mit den Olympischen Spielen, mit Gerichtsverhandlungen über wer darf starten und wer nicht und am Ende durfte gar kein deutscher Mann starten. Jetzt und es gab Diskussionen, ja, es gab auch nicht die Typen, wie ihr sie damals wart. Ja, nun sind wir wieder 4 Jahre später. Wir haben eine deutsche Mannschaft am Start, 6 Männer, 6 Frauen sind gemeldet. Ich glaube, es sind noch nicht alle definitiv bestätigt auf der Startliste, aber was sind das für Typen? Haben wir wieder Typen wie euch damals?
Ja, ich meine, es ist in der Tat so, dass wir wieder eine große Mannschaft haben. Mit 12 Leuten sind wir hier und wir haben vor allem junge Leute dabei. Und es sind Typen, aber es sind andere wie wir damals. Ich glaube aber, das hängt auch sehr mit dem Alter zusammen. Ja, wir waren damals als junge Athleten sicherlich auch eher zurückhaltend, haben gelernt, haben geschaut, haben im Grunde genommen auch Respekt gehabt vor den anderen und haben uns diesen Platz und diesen Status in Anführungszeichen ja auch erkämpfen müssen. Und das geht im Sport in erster Linie über Leistung, logischerweise. Und ich glaube, dass wir da in Deutschland jetzt wieder auf einem sehr, sehr guten Weg sind. 2016 war sicherlich der Tiefpunkt. Ich war da zu der Zeit auch nicht super nah dran. Ich habe das immer mit Interesse verfolgt, aber die ganzen Einzelheiten habe ich jetzt auch erst im Nachhinein mitbekommen. Klar, und wenn du dann von so weit unten startest, dann ist es erstmal einfach, wieder nach oben zu kommen. Aber da, wo wir hinwollen und was ich glaube auch der Anspruch einer deutschen Triathlon-Nationalmannschaft sein muss, ist die absolute Weltspitze. Und dafür ist jetzt dieses Rennen auf jeden Fall schon mal eine gute Standortbestimmung. Wir werden sehen, was die jungen Athleten imstande sind zu leisten. Ich denke aber auch, wir haben mit ein paar großen Namen in Anführungszeichen, die wir im Kader haben, Laura Lindemann, Justus Nieschlag, Jonas Schomburg, auch erfahrene Athleten dabei und Athletinnen, die durchaus Medaillenchancen haben. Also das muss man ganz klar so sehen. Und wer weiß, vielleicht gibt es sogar auch wieder eine ganz positive Überraschung. Also es ist alles möglich über diese Sprintdistanz. Natürlich ist das Feld extrem gut, trotz Corona, und man muss sich da durchsetzen. Aber ich glaube, dass wir perspektivisch, vielleicht noch nicht für Tokio, aber auf jeden Fall für Paris, wieder eine sehr, sehr schlagkräftige Truppe aufbauen können.
Ja, wir haben schon erwähnt, 2007 warst du der letzte Weltmeister, der vorletzte, der in einem Einzelrennen ermittelt wurde. 2008 gab es dann nochmal eine Einzel-WM in Vancouver.
Vancouver, genau.
Danach gab es die Serie, jetzt mal wieder ein Einzelrennen. Ja? Was ist so der Unterschied in den Athletentypen, die man braucht, um da ganz oben zu stehen?
Ja, ich persönlich bin ja ein Fan von diesen Einzelrennen, von diesen Einzelentscheidungen. Der, wo als erstes ins Ziel läuft, ist Weltmeister, ist Olympiasieger, hat das Ding gewonnen. Und das ist natürlich unheimlich spannend. Und auf der anderen Seite natürlich auch eine extreme Drucksituation für die da unterwegs sind. Man kann alles gewinnen, man kann aber natürlich auch mit einem Rennen wirklich, alles verlieren ist vielleicht das falsche Wort, aber eben nichts mit nach Hause nehmen. Und es macht durchaus Sinn, diese Serie, diese WM als Großereignis über ein Jahr zu strecken, den Spannungsbogen aufzubauen. Aber ich glaube, der Unterhaltungswert für die Zuschauer und vor allem auch für die Menschen, die sich mit Triathlon nicht so intensiv auseinandersetzen, ist bei so einem Einzelrennen viel größer. Und gerade über die Sprintdistanz, ich meine, da kann alles passieren. Ja, das ist eine Stunde Renndauer, bei den Männern sogar ein bisschen weniger. Und wenn da einer einen guten Tag hat oder einen Favoriten schlechten, dann geht es da ganz schnell. Und insofern freue ich mich riesig auf den Samstag und natürlich auf den Sonntag. Es gibt die üblichen Verdächtigen der letzten Jahre, aber es kann auch durchaus sein, dass wir von einem Weltmeister oder einer Weltmeisterin sprechen, die wir überhaupt nicht auf der Liste haben.
Ja. Was sind die Anforderungen in einem solchen Rennen? Es ist kurz, ja. Also in den letzten Jahren musste man sich über 7 Monate quälen, um Weltmeister zu werden. Morgen reichen 50 Minuten. Was muss man mitbringen, um heute Weltmeister werden zu können?
Es ist Hochgeschwindigkeitstriathlon von vorne bis hinten. Also es wird wichtig sein, wenn wir jetzt mal chronologisch vorgehen, die Männer starten um 16 Uhr. Bei den Männern wird es wichtig sein, dass du beim Schwimmen vorne mit dabei bist, weil es wird super aggressiv Rad gefahren. Und ich denke, gerade auf so einem flachen, schnellen Kurs wie hier mit diesen Antritten, wenn da die Gruppe vorne läuft und sich einig ist, dann kann man da durchaus ein paar Sekunden zwischen sich und das Hauptfeld legen. Und Corona hat ja für viele die Chance eröffnet, mal 5000 Meter auf der Bahn schnell zu laufen. Und wenn man sieht, was da einige der Top-Leute mittlerweile imstande sind, über 5 Kilometer zu laufen, nämlich, sagen wir mal, unter 13,50 flach, dann weiß man schon, wo die Reise hingeht. Also man darf keine Schwäche haben als Triathlet nach wie vor, aber es zeichnet sich immer mehr ab, dass man ja beim Schwimmen vorne dabei sein sollte. Auf dem Rad muss man sich taktisch klug verhalten, obwohl, wenn man die Wattwerte sieht, das ist einfacher gesagt als getan. Also es wird schon sehr hart gefahren, aber das Laufen ist natürlich dann unglaublich schnell. Und insofern ist die Komplexleistung im Triathlon immer noch mal was anderes wie die Einzeldisziplinen. Aber man sieht einfach, da geht die Reise hin. Und bei den Frauen ist es im Grunde genommen genau das Gleiche. Es sind starke Schwimmerinnen da, die auch in der Lage sind, dann das Tempo auf dem Rad hochzuhalten. Und auch hier ist es ja so, dass die Top-Leute bei den Damen 16 Minuten und schneller laufen. Also das sind schon Zeiten, da muss man die Ohren anlegen. Und wer Triathlon-Weltmeisterin oder Triathlon-Weltmeister werden will, der muss wirklich in jeder Disziplin absolut top performen.
Muss er sich alleine durchquälen oder gibt es in einer Mannschaft von 6 Athleten sowas wie einen Captain, der am Ende so weit wie möglich oben stehen soll und die anderen Ergebnisse sind egal.
Also wir jetzt in der deutschen Mannschaft haben, um ehrlich zu sein, darüber jetzt noch gar nicht gesprochen. Wir haben ja heute Nachmittag das Team-Meeting auch noch. Es gibt sicherlich Leader-Typen bei uns auch, die einfach aufgrund ihrer Vergangenheit beziehungsweise eben auch der Qualifikation für Tokio eine gewisse Stellung in der Mannschaft haben, aber ich denke nicht, dass es eine Teamabsprache geben wird, wie in der Vergangenheit auch schon bei anderen Nationen. Dazu kam zum einen der Termin jetzt einfach zu kurzfristig, als dass es eine WM ist, und zum anderen, ja, es ist das erste Rennen der Saison. Also man muss sowieso schauen, wie kriegen das die Sportlerinnen und Sportler hin, wer konnte wie trainieren, wer, ich habe jetzt auch schon vom einen oder anderen Internationalen gehört, wer hat die Motivation hochhalten können. Ja, also da sind auch wohl einige der großen Namen so ein bisschen am Wackeln gewesen, und da muss man sehen, was bringen die jetzt hier auf die Strecke.
Ja, jetzt müssen wir mal so ein bisschen aufklären. Du bist wieder dabei als Weltmeister 2007, aber hast nach wie vor das DTU-Logo auf der Brust. Welche Rolle hast du inzwischen?
Ich bin in Saarbrücken am Bundesstützpunkt Trainer oder am Bundesstützpunkt als Trainer tätig und begleite da zusammen mit Christian Weimer, der ja früher auch zusammen mit mir sportlich aktiv war. Die Trainingsgruppe, wir haben fast 20 Athletinnen und Athleten, und viele davon sind eben auch Kadersportler. Und wir haben jetzt allein im Männerrennen eben 4 Sportler, die bei uns am Stützpunkt trainieren. Und bei den Damen mit Lena Meissner auch eine, die sicher dabei ist. Annika Koch ist noch auf der Warteliste. Also es ist schon eine sehr starke Truppe, und mein Auftrag ist im Grunde genommen, die Spiele 24 vorzubereiten. Dort wollen wir dieses Potenzial, was wir jetzt haben an Athletinnen und Athleten, sagen wir mal, voll ausschöpfen können. Und wenn man die Einzelleistungen betrachtet, wenn man die Fähigkeiten der einzelnen Sportlerinnen und Sportler sieht, dann ist mir da auch überhaupt nicht Angst und Bange, sondern im Gegenteil. Also wir haben wirklich ein paar richtige Granaten in unserem Team, um es positiv zu sagen. Und da muss jetzt einfach die Konstanz rein im Training, die müssen gesund bleiben. Der Spaßfaktor bei uns ist hoch, also das macht mir Spaß und ich glaube den Athleten auch. Ist eine gute Truppe, und ich bin einfach auch so ein bisschen der Überzeugung, dass diese Harmonie in einer Gruppe, diese Dynamik in einer Gruppe jeden Einzelnen auch nach vorne bringt. Ja. Und insofern freue ich mich, da wieder im Team dabei zu sein, und mache parallel eben den Diplomtrainer an der Trainerakademie in Köln. Deutsche Sporthochschule ist da involviert, und ja, das ist für mich eine super Geschichte, sowohl die Theorie nochmal zu vertiefen und auf der anderen Seite einfach die Praxis dann jeden Tag zu erleben.
Ja, du hast erwähnt Saarbrücken, das sind ja auch deine sportlichen Wurzeln so ein bisschen. Damals war das Ganze noch deutlich ernster, da musste man in Saarbrücken sein, sonst war man draußen. Heutzutage alles ein bisschen mehr verteilt. Tut diese Konkurrenz auch vielleicht zwischen Orten und Stützpunkten dem Sport gut?
Naja, dieses dezentrale System der vergangenen Jahre hat Vor- und Nachteile, ganz sicher. Und wir waren damals, da gebe ich dir absolut recht, ein bisschen mit strafferen Zügeln in Saarbrücken angeleint. Aber am Ende des Tages waren trotzdem die erfolgreich, die Spaß dort hatten, die gemerkt haben, hey, die Bedingungen sind super, die Truppe an sich funktioniert gut. Und zum Ende war es ja auch so, dass wir wirklich irgendwann sagen mussten, sorry, wir sind jetzt voll an Athleten, es geht einfach nicht mehr. Wir hatten ja dann auch internationale Anfragen, fast alle Top-Athleten waren mal da auf Besuch oder auch für längere Zeit. Und das war dann schon eine Dynamik, die einfach von der Gruppe ausging, aber jeden Einzelnen nach vorne gebracht hat. Und das Gleiche möchte ich natürlich versuchen, auch jetzt wieder in Saarbrücken so ein bisschen anzuschieben. Und ich glaube, da hat auch Christian Weimer einen großen Anteil in den letzten Monaten, dass das funktioniert. Wir haben ausreichend Athleten und haben auch immer mehr Anfragen. Wir müssen auch gucken, dass wir da nicht zu viele sozusagen am Stützpunkt haben. Aber die Bedingungen, die sind nach wie vor sehr, sehr gut. Und es macht ja auch mehr Sinn und mehr Spaß, wenn du Leute hast, die von sich aus dorthin kommen wollen, wie dass sie unter Druck und Zwang dann dort sein müssen. Ich glaube, das ist kein großes Problem und trotzdem ein Unterschied zu damals.
Mhm. Jetzt steht über allem ja noch ein Bundestrainer, Faris Al-Sultan, der hört jetzt auf. Auch ein ehemaliger Weltmeister, der 2 Jahre vor dir hat er auf Hawaii gewonnen. Strukturen sind ständig unter Kontrolle und im Wandel. Wir wissen alle, die Stelle soll jetzt erstmal nicht besetzt werden bis Tokio. Aber ihr seid die tatsächlich am Athleten arbeiten. Christian Weimer und du und deine Kollegen in den anderen Stützpunkten. Faris hat ja eher so eine übergeordnete Rolle.
Genau, also Faris war sozusagen nicht für die Athleten, ich sage jetzt mal, am Mann. Ja, er hat klar, im Grunde genommen einen beratenden Job gehabt, aber das macht mir natürlich auch Spaß, am Athlet dran zu sein und jeden Tag zu sehen, was passiert und letzten Endes die Rückmeldung zu bekommen. Es ist viel komplexer, als ich mir am Anfang vorgestellt habe, und es ist natürlich auch extrem umfangreich, wenn man sieht, wie viel Betreuung die Athleten erhalten und ja, wie viel sie auch trainieren. Und es ist ja nicht nur das Training, sondern wir kümmern uns auch um das Thema drumherum. Ich bin mittlerweile ja auch ein starker Verfechter davon zu sagen, wir trainieren 6 Stunden am Tag, aber die anderen 18, die sind eigentlich viel wichtiger. Ja, weil das Training an sich, da gibt es unterschiedliche Philosophien, aber keine Geheimnisse. Und für mich ist es einfach auch wichtig, die Zeit und, sagen wir mal, die Bedingungen drumherum für die Athleten zu managen und ihnen da so ein bisschen unter die Arme zu greifen. Und das ist für mich jetzt auch die Aufgabe, die nächsten 4 Jahre. Darauf habe ich mich eingestellt, und Triathlon ist nach wie vor Schwimmen, Radfahren und Laufen. Also da hat sich nicht viel geändert. Klar sind die Anforderungen jetzt mit der Staffel und den Sprintrennen ein bisschen verschoben worden. Aber das Grundprinzip, was wir damals durchgezogen haben, das ist nach wie vor das Gleiche.
Ja, haben sich Trainingsumfänge, Trainingsgewichtungen zwischen den Disziplinen, haben sich da Dinge groß geändert?
Ja, nicht groß, aber sie verändern sich schon. Der Triathlon entwickelt sich, und durch diese kurzen Distanzen muss man natürlich schon auch gucken, dass die Athleten genau in den Bereichen entwickelt werden. Auf der anderen Seite ist es trotzdem noch so, dass viel trainiert werden muss. Also man muss da den Spagat finden, man muss dementsprechend die Stellschrauben drehen und auch wissen, wann muss ich was tun. Aber am Ende des Tages ist es ja so, dass die olympische Distanz bei Olympia nach wie vor absolviert werden muss, und erst danach kommt die Staffel, und insofern müssen die Athleten auf dieser Klaviatur alle spielen können. Und wenn man sieht, wer vorne ist, also die absolute Weltspitze, die können beides. Und ich glaube, das war auch damals in unserer Zeit so. Die Leute, die eine olympische Distanz gut absolvieren konnten, die waren durchaus auch in der Lage, mal einen Supersprint zu gewinnen. Also es ist möglich, beides auf höchstem Niveau zu machen. Man braucht den Athletentyp, der zum einen eben so ein bisschen diese Diesel-Eigenschaften hat und auf der anderen Seite einfach den Gashahn aufdrehen kann und extrem beschleunigen. Und wie gesagt, da bin ich der festen Überzeugung, dass wir da so 2, 3 Kandidatinnen und Kandidaten haben, die das erfüllen.
Du hast erwähnt gerade, die Staffel hat seit Jahren zunehmende Bedeutung gewonnen, ist im nächsten Jahr, wenn es denn stattfindet, in Tokio eben auch olympische Disziplin. Deutschland ist einmal Weltmeister geworden, hier 2013 mit Anja Knapp, Anne Haug, Franz Löschke und Jan Frodeno. Welchen Stellenwert hat diese Staffel, die jetzt am Sonntag stattfindet, gegenüber dem Einzelrennen am Samstag? Sind die Einzelrennen das Vorgeplänkel jetzt aus Verbandssicht, aus Trainersicht, oder ist das Staffelrennen der Anhang?
Naja, ich meine, das Einzelrennen, wie der Name schon sagt, da kämpft jeder für sich. Und bei dieser Mannschaftsgeschichte, Staffel, da kämpfst du einfach für dein Land. Und das hat natürlich ja schon auch nochmal eine andere Tragweite, sage ich einfach. Und ich glaube, dass das für den Triathlonsport insgesamt eine sehr, sehr gute Entwicklung ist, dass man sich da vielen anderen Verbänden angeschlossen hat und 2 Frauen, 2 Männer ins Rennen schickt auf kurzen, spektakulären Streckenabschnitten. Das tut dem Triathlon an sich gut, und es ist natürlich auch für die Sportler nochmal eine zusätzliche Motivation, weil manch einer, der wird es vielleicht über das Einzel nicht schaffen, kann aber eben über die Mannschaftsleistung Olympiasieger oder Weltmeister werden. Und insofern ist die Gewichtung für uns als Verband natürlich bei der Staffel extrem hoch. Wir haben ja auch die Olympia-Quali für die Plätze 3 und 4 sozusagen jetzt über die Staffel ausgeschrieben, um einfach auch dort sicherzustellen, dass sich die Stärksten qualifizieren, weil wir glauben, dass wir in Tokio da dann durchaus eine Medaillenchance haben. Und wir sind ja im Moment Vize-Europameister und Vize-Weltmeister. Also das ist nicht unrealistisch, ganz im Gegenteil.
Ja, die Quali hast du erwähnt. Erstmal gibt es ja die Quali für den Sonntag. Die Staffel steht nämlich noch nicht. Die wird sich erst am Samstag nach dem Rennen, glaube ich, herauskristallisieren.
Genau so ist es. Also es ist eine Sitzung geplant für den Samstagnachmittag, Samstagabend nach den Rennen, wo wir dann einfach schauen, wer hat wie performt, was ist wie passiert. Ich meine, in so einem Rennen gibt es auch gewisse Faktoren, die einfach eine Rolle spielen können. Und insofern ist im Moment noch kein Name genannt worden, der fix für die Staffel wäre. Man hat natürlich so eine Idee im Kopf, aber entscheiden wird man erst nach den Rennen am Samstag.
Sind auch die beiden, die für Tokio qualifiziert sind, noch nicht gesetzt für die Staffel, weil sie ja auch im nächsten Jahr in der Staffel performen müssen im Weltklassefeld?
Naja, gesetzt in dem Sinne, ich denke, dass es eine starke Tendenz gibt, dass sie auf jeden Fall in der Staffel starten sollen. Aber gesetzt heißt ja, sie müssen am Samstag einfach gut durchkommen. Es darf nichts passieren. Von dem gehen wir jetzt auch mal aus. Und dann denke ich mal, dass Laura Lindemann und Jonas Schomburg in der Staffel drin sind, ohne das jetzt zu 100% sicher sagen zu können. Da wird sich der Trainerrat dann einfach nochmal die Rennverläufe anschauen, wird auch mit den Athleten nochmal sprechen. Und letzten Endes ist es natürlich auch wichtig, dass wir einfach die beste Staffel am Start stehen haben. Und ja, wenn wir die, sagen wir mal, anderen Nationen betrachten, aus meiner Sicht vor allem Frankreich, USA und Großbritannien, die sind natürlich auch super aufgestellt, was die Startlisten jetzt hier betrifft. Und da müssen wir uns dann einfach überlegen, wie können wir dagegen halten, wie können wir die vielleicht so ein bisschen aus der Reserve locken, wo liegen unsere Stärken, wo liegen unsere Schwächen. Und das wird mit Sicherheit Samstagabend ausreichend diskutiert werden.
Ja, schauen wir mal auf die Starterlisten fürs Wochenende. Sagen wir mal Ladies First, auch wenn die als Zweite starten, das ist diese Liste. Wer sind für dich die Favoriten?
Naja, wenn wir einfach mal die Top 10 nehmen, das sind 8 aus der vergangenen WM, die da vorne dabei sind, also ein extrem...
ich drehe das mal so ein bisschen Richtung Kamera.
hochdekoriertes Feld, die Qualität der Starterinnen hier, das ist Wahnsinn. Katie Seferis als Titelverteidigerin, dann die zwei Britinnen sind sicherlich, also Jessica Liemers und Georgia Taylor-Brown, die Favoritinnen auch wieder für die Plätze ganz vorne. Aber ich bin natürlich auch so ein bisschen jetzt mit der deutschen Brille unterwegs. Ich glaube, dass Laura Lindemann in einer sehr, sehr guten Verfassung ist. Sie hat sich auf dieses Rennen explizit vorbereitet. Ich bin sicher, sie ist über die Sprintdistanz extrem gut drauf im Moment. Und ich traue ihr absolut die Medaille zu. Ich meine, sie war in Hamburg schon ein paar Mal auf dem Podium. Des Weiteren, klar, bei den deutschen Damen haben wir einfach eine große Breite mittlerweile. Mit Lisa Tertsch beispielsweise, eine ganz junge Athletin, die war jetzt auch Zweite beim Europacup vor einer Woche in Polen. Marlene Gomez-Islinger, Lena Meissner, Caroline Pohle, die sehr, sehr stark schwimmen kann. Die wird hoffentlich vorne in der Gruppe aus dem Wasser kommen. Und da kann alles passieren. Also es ist natürlich immer der Blick in die Glaskugel. Aber vom Papier her und ich glaube auch von den Leistungen aus der Vergangenheit ist Laura Lindemann eine absolute Top-Favoritin für die Medaillen.
Das wäre quasi Novum. In einem Einzelrennen einer Weltmeisterschaft gab es noch nie eine deutsche Medaillengewinnerin. Anne Haug ist einmal Zweite und einmal Dritte geworden, aber schon zu Serienzeiten.
Ja, das stimmt. Ich meine, es gab einige Siegerinnen, deutsche Siegerinnen hier in Hamburg, Ricarda Lisk, Anja Dittmar, aber es waren eben keine WM-Läufe, es waren damals Weltcups. Und
ich erinnere mich noch an Anja Dittmar, die hat Weltcups gewonnen en masse und hat immer gesagt, nee, eine Weltmeisterschaft ist was anderes, obwohl es die gleichen Athleten waren.
Ja, aber es ist in der Tat, Kopfsache? Ja, genau, es ist Kopfsache, es ist natürlich... ja, eine andere Druckbelastung und viele fokussieren sich natürlich auch auf diese WM. Also alle sind dann einfach top vorbereitet, alle sind hoch motiviert und dann ja, ist das Rennen ein anderes. Das muss man schon so sagen. Das ist bei Olympischen Spielen ja genau das Gleiche. Aber Ende des Tages sind es genau die Athleten und Athletinnen, die dann einfach auch von der Type her sagen, okay, und heute ist es mein Tag, heute ist es mein Rennen. Und ich glaube, dass Laura Lindemann da einfach dazugehört. Klar, wenn man jetzt die einzelnen Namen so sieht, da hat nicht nur die Katie Seferis mit der Nummer 1 die Favoritenrolle, sondern es gibt ja auch die Französin beispielsweise oder Rachel Klammer aus den Niederlanden, die da einfach ja, eine tolle Vorbereitung haben. Man sieht es ja über Social Media, was da teilweise abgeht, was die Athletinnen da für Zeiten hingelegt haben.
Das gab es 2007 noch nicht.
Das gab es da noch nicht, genau. Da war man so ein bisschen im Blindflug unterwegs. Und insofern ist es natürlich... ja, unmöglich zu sagen, die und die wird vorne sein, aber mein Gefühl sagt mir, wir werden Spaß haben als deutsche Triathlon-Nation.
Das hören wir sehr gerne. Und dann schauen wir natürlich zu den Männern, die starten schon vorher um 16 Uhr am Samstag.
Ja, also hier...
Der Titelverteidiger am Start.
Genau, hier ist es ähnlich wie bei den Damen. Es fehlen ein paar große Namen, wie beispielsweise Javier Gomez, Henry Schoeman, der nicht anreisen konnte, die Australier, Neuseeländer. Aber ansonsten ist Quality of Field, wie man ja sagt, sehr hoch mit Vincent Louis, die Nummer 1. Der ist natürlich auch über die Sprintdistanz eine Bank. Ja, den muss man erstmal umbiegen. Der kam, denke ich, ganz gut durch, hat aber nie irgendwie einen Test oder sonst irgendwas gemacht. Der hat eigentlich nur trainiert. Mario Mola im Grunde genommen das Gleiche. Er war jetzt vor kurzem ja über 5000 auf der Bahn unterwegs, auch sehr schnell. Mit, ich glaube, eine 13,41 ist er gelaufen. Allerdings die Woche davor in Châteauroux bei der französischen Grand Prix-Serie, da lief es nicht so, da wurde er ja nur 20. Also ja, man muss mal gucken, wie die großen Namen performen. Letzten Endes die Norweger sind mit der ganzen Mannschaft hier, die haben sich einiges vorgenommen, die brennen wie Fackeln, ja, das sieht man ja auch immer, was da los ist. Dann die Brownlee-Brüder, das ist natürlich auch sowas. Wie wird Alistair performen? Der hat ja Hawaii letztes Jahr mal versucht und will jetzt doch wieder in Richtung Olympische Spiele. Die haben beide hier auch schon, Jonathan und Alistair, gewonnen. Die können so ein Rennen natürlich auch auf dem Rad brutal schwer machen. Und dann natürlich die Deutschen. Und da ist in erster Linie natürlich der Fokus auf Justus Nieschlag. Der hat jetzt die Super League gewonnen. Jonas Schomburg ist in einer richtig guten Verfassung. Aber auch die anderen, ein Lasse Lührs, ein Valentin Werns, ein Jonas Breinlinger. Und das ist so für mich so ein bisschen der Underdog, Tim Hellwig, ein ganz junger, hochtalentierter Sportler. Die können alle, je nachdem, was es für einen Rennverlauf gibt, da einen raushauen. Und insofern, wir sind mit 6 starken Männern, mit 6 starken Damen hier am Start und es ist eine Heim-WM. Wir wollen da schon offensiv an die Sache rangehen.
Du sagtest, ein paar Athleten könnten nicht einreisen. Weißt du, wann der letzte Nicht-Europäer den WM-Titel geholt hat?
War das Bevan Doherty 2004?
Nee, 2005 kam nochmal Peter Robertson.
Ah, Peter Robertson, ja, genau. Dreimal Weltmeister geworden, ja, 2005 damals Gamagori, stimmt. Ja, und dann war es natürlich vor allem Großbritannien und Spanien.
Ja.
Und Deutschland 2007.
Ja. Zuletzt Frankreich, davor 6 Jahre Spanien. Woran liegt das, dass die Europäer so führend sind auf der Kurzdistanz?
Ja, wenn wir
oder überhaupt im Triathlon, kann man inzwischen ja sagen.
Ja, wenn wir mal gucken, bei den Franzosen ist es natürlich schon so, dass die über eine extrem starke Nachwuchsarbeit kommen. Und die Qualität, vor allem bei den Männern, bei den Franzosen, ist ja Wahnsinn. Und sie arbeiten über Trainingsgruppen, teilweise international, teilweise national organisiert. Und ja, machen da vieles richtig. Bei den Spaniern ist es im Grunde genommen anders. Die haben eher so einzelne Grüppchen. Da ist ein Javi Gomez in Pontevedra unterwegs, Mario Mola bei Joël Filliol. Das heißt, die sind vom Verband her nicht ganz so stark strukturiert wie jetzt beispielsweise Frankreich oder auch Deutschland oder Großbritannien. Die machen es einfach über diese Ausnahmetalente, die sich dann irgendwie, ich sage jetzt mal, auf Schwäbisch durchwursteln. Ja. Aber auch hier mit einer unheimlichen Qualität über die letzten Jahre und auch da gibt den einzelnen Athleten der Erfolg recht. Also irgendwie muss das System auch funktionieren. Und bei den Briten, ich glaube, da war vor allem London 2012 der Booster. Ja, in Vorbereitung auf die Spiele damals wurde natürlich extrem viel investiert. Die haben eine große Tradition im Triathlon und haben da einfach nochmal eine Schippe draufgelegt und hatten natürlich mit den Brownlee-Brüdern auch das große losgezogen. Aber wenn man sieht, was da vor allem jetzt auch bei den Damen nachkommt, dann ist das schon sehr beeindruckend. Aber, und das ist die Quintessenz, die haben alle irgendwo eine kleine Gruppe um sich geschart. Und das ist ja auch das, wo ich ein großer Verfechter davon bin. Du musst einfach jeden Tag mit einer Gruppe trainieren, wo die Qualität sehr hoch ist. Der Spaßfaktor darf nicht zu kurz kommen. Aber nur so schaffst du es in die Weltspitze.
Du hast schon erwähnt, welchen Stellenwert die Staffel, dieses Mixed Team Relay in Deutschland hat. Gibt es da internationale Unterschiede? Gibt es Länder, die sich komplett darauf fokussieren?
Naja, jetzt bei der Quali wird es sicherlich so sein, dass die eine oder andere Nation versucht, vor allem über diese Staffel dann reinzukommen, weil sie ansonsten ja, die Quote gar nicht erreichen. Aber grundsätzlich denke ich, dass sich alle, die sich dann auch qualifizieren für die Spiele, einen großen Stellenwert auf die Staffel legen werden, weil das natürlich immer ein Highlight ist. Ja, man weiß es ja von anderen Sportarten, bei den Staffelrennen, da schaut die ganze Welt zu und da kämpfst du für dein Land und das ist immer noch mal was anderes wie im Einzelrennen. Das ist für den einzelnen Sportler natürlich schöner und wertvoller, wenn er diesen Einzeltitel oder diese Einzelmedaille holt, aber vom Gefühl her für dein Land dann erfolgreich zu sein, das ist schon nochmal was ganz anderes.
Ja, gibt es da einen klaren Favoriten fürs Staffelrennen?
Also vom Papier her müsste man ja sagen, sind es die Briten. Ja, mit dem zweifachen Olympiasieger Alistair Brownlee, mit dem zweifachen Olympiamedaillengewinner Jonathan Brownlee, mit der Nummer 2 und 3 bei den Frauen der letztjährigen WM. Also das Papier wäre klar für Großbritannien. Wenn man dann aber gegenüberstellt, was Frankreich aufzubieten hat, vor allem auch bei den Männern mit Vincent Louis und Dorian Konings zum Beispiel, das sind ja zwei absolute Spezialisten auch für diese ganz kurzen, schnellen Distanzen, und mit Cassandre Boquerot und Léonie Perriot haben sie auch zwei sehr, sehr starke Damen. Sie sind Titelverteidiger, sowohl auf europäischer als eben auch auf Weltebene. Die beiden würde ich als Favoriten bezeichnen. Und dahinter kommt schon Deutschland aus meiner Sicht, gemeinsam mit den USA. Bei den USA ist es so, dass die Frauen deutlich stärker sind wie die Männer. Und wir sind eben ausgeglichen. Ja, bei uns, sagen wir mal, wenn als Beispiel aus dem vergangenen Jahr eine Laura Lindemann dabei ist und das Rennen schon mal offensiv gestalten kann am Anfang und hinten raus ein Justus Nieschlag einfach einen Wahnsinns-Endspurt hinlegt, ja, dann bist du mittendrin in der Musik. Und ja, das muss auch dieses Jahr wieder das Ziel sein, die Staffel so aufzustellen, dass man vorne dabei ist, dass man immer mit den Besten sozusagen mithält und dann auf Position 3 und 4 eben versucht, diese Endkampfchance aufrechtzuerhalten. Und der letzte Mann, der muss natürlich dann auch dementsprechend einen harten Endspurt gehen können. Ja, aber am Ende ist es immer schwierig. Es war ja auch schon so, dass zum Beispiel die Briten hochfavorisiert waren, dann gab es einen Sturz und sie waren weg vom Fenster. Ja. Also die Staffel ist auf der einen Seite hochspektakulär, auf der anderen Seite kann aber auch ständig irgendwas passieren.
Ja, ja. Du hast sie vorhin schon kurz erwähnt, die Norweger, eher eine männerdominierte Truppe bisher, aber auch die kamen aus dem Nichts. Wie sieht es da im Frauensport aus?
Ja, die starten ja jetzt auch zum ersten Mal als Staffel, genau. Und ja, die sind bei den Frauen nicht allzu weit weg, aber sie sind natürlich bei den Männern deutlich stärker. Und auf der anderen Seite muss man aber auch gucken, was brauchst du bei der Staffel? Ich glaube nicht, dass die Norweger die Typen bei den Männern haben, die bei der Staffel super erfolgreich sein können. Ja, ein Blumenfeld, ein Eden, ein Storms, die sind zwar sehr stark über die Sprint, vor allem aber auch über die olympische Distanz, sie sind aber nicht stark genug im Schwimmen aus meiner Sicht und auch nicht im Laufen. Also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber wenn du eben siehst, dass ein Dorian Konings zum Beispiel die 3000 Meter in 8 Plank läuft und letztes Jahr in Yokohama den letzten Kilometer in 2:36, da gibt es halt nicht viele, die das können. Und ich glaube nicht, dass es im Moment ja, die Norweger schaffen bei den Männern. Die haben andere Rennstrategien, die sind auf andere Taktiken aus. Sehr, sehr erfolgreich, ohne Frage. Aber ich bin der Meinung, dass sie zumindest an diesem Wochenende noch gar nicht in der Lage sein werden, überhaupt beim Endspurt dabei zu sein. Also sie werden lernen, sie werden natürlich auch wieder viele Daten mitnehmen. Es sind ja, was das betrifft, die absoluten Vorreiter. Und sie werden sich dann nochmal ganz speziell vorbereiten auf die Spiele und dort eben versuchen, ihre Chance zu nutzen. Ich sehe sie aber jetzt für Sonntag eher als Außenseiter.
Ja, wie muss man sich das in der Praxis vorstellen? Eine Staffel ist ja natürlich eine unheimlich taktische Geschichte. Ihr seht aber nicht, wer schon wie welche Konstellation gemeldet hat aus den anderen Nationen, um dann abwarten zu können und zu sagen, das switchen wir nochmal um, oder wie läuft das?
Nee, das sind Vermutungen. Also man kann natürlich ungefähr schon sagen, wer wird an welcher Position aufgestellt werden, aber man weiß es nicht. Und deswegen muss man sich im Vorfeld einfach auch klar darüber sein, wie man die Staffel aufstellen will. Es gibt im Grunde genommen zwei Ausrichtungen. Die eine wäre, man versucht von Anfang an vorne dabei zu sein, startet mit der stärksten Frau, oder aber man sagt, wir nehmen die stärkste Frau auf 2 und versuchen dann dem letzten Mann ein bisschen Vorsprung mitzugeben.
Und also der Ablauf ist Frau, Mann, Frau, Mann.
Frau, Mann, Frau, Mann, Frau, Mann, genau. Und insofern muss man sich einfach überlegen, ja, was ist für uns das Beste, und trotzdem aber überlegen, was könnten die anderen machen. Und dann ist es sozusagen immer ein Vergleich zwischen den einzelnen Positionen. Und ja, man wägt ab und entscheidet dann am Ende des Tages oftmals ja, ein bisschen intuitiv. Ja, man hat ja hier den Vorteil am Samstag, dass man sieht, wie sich die Rennen entwickeln, welche Athletinnen und Athleten wie performen. Und man kann ihnen abends nochmal in die Augen schauen und dementsprechend dann die Entscheidung treffen.
Ja, ich habe noch eine Frage zum Schluss. Daniel Unger damals, Laufzeit 29:47. Ein Daniel Unger und ein Javier Gomez in der Form von 2007 in einem Feld von 2020. Hättet ihr Chancen?
Also wenn ich jetzt nicht 42 wäre, sondern nach wie vor 29, meinst du? Ja, also man kann die Laufzeit mit Sicherheit auch heute noch gut gebrauchen in einem WTS-Rennen. Und wenn man Javi Gomez nimmt, ich meine, er war im letzten Jahr nach wie vor Dritter, ja, und er ist über viele Jahre sehr konstant dabei. Ich glaube, es wäre durchaus möglich, da noch vorne dabei zu sein. Man müsste vielleicht nur nicht die 29,47 von damals laufen, sondern vielleicht mittlerweile in der 29,17, 29,20 in die Richtung. Aber klar, man hat natürlich jetzt auch noch mal 13 Jahre mehr Erfahrung. Der Sport hat sich 13 Jahre lang entwickelt. Wenn ich 13 Jahre gut trainiert hätte, könnte ich ja durchaus 29,17 laufen. Das ist ja kein Problem.
Ja, wunderbar. Daniel, wir hoffen, dass sich Geschichte wiederholt.
Ja, das
wenige Kilometer von hier in nur 2 Tage von jetzt. Fassen wir es nochmal zusammen. Um 16 Uhr starten die Männer am Samstag. Das läuft noch nicht live im öffentlichen Rechtlichen, aber man kann es live verfolgen, wenn man möchte. Ich glaube, 17.30 Uhr geht dann die Übertragung des Fernsehens los mit der Zusammenfassung des Männerrennens. 18 Uhr starten die Frauen und am Sonntag dann nach der Nominierung der Mannschaft, der deutschen Nationalmannschaft, 13.31 Uhr, eine ganz krumme Startzeit, wieder live im Fernsehen, im großen Fernsehen. Wir freuen uns drauf. Du bist wo zu sehen? Du bist auch fürs Fernsehen aktiv?
Ja, genau. Ich bin Samstag auf der Strecke und am Sonntag dann beim ZDF dabei, wo die Staffel live übertragen wird. Und würde mich freuen, wenn ich dann am Sonntag sagen kann, ich bin nicht mehr der einzige deutsche Triathlon-Weltmeister.
Wir warten es ab. Wir freuen uns drauf. Vielen Dank, Daniel Unger.
Sehr gerne.
Schön, dass ihr mit dabei wart bei meinem Gespräch mit dem Triathlon-Weltmeister 2007 über die Triathlon-WM 2020 in Hamburg. Wenn ihr mehr über die Weltmeisterschaften wissen wollt, dann besucht uns doch auf trimac.de. Da gibt es natürlich neben der WM noch eine ganze Menge anderer interessanter Sachen zu sehen, zu hören, zu lesen. Alles, was Triathleten gerne konsumieren, auf trimac.de. Wir freuen uns natürlich ganz besonders, wenn ihr auch unsere Zeitschrift Triathlon lest. Das Abo findet ihr unter trimac.de/abo. Ansonsten, ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst uns doch gerne eine Bewertung da auf iTunes. Das hilft uns immer weiter. Oder einen Daumen hoch auf YouTube oder wo auch immer ihr uns konsumiert. Vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.